für dein Sprechen in deinem Haus, Herr. Loben dich dafür, Herr. Danken dir. Gib uns gereinigte Herzen, Herr. Dein Sprechen unser tiefstes Inneres erreicht, Herr, und berührt, Herr Jesus, dass du uns umwandeln kannst, Herr, mehr in dein Bild, Herr, dass du zum Ziel kommen kannst mit deiner Gemeinde, Herr. Du wirst es auch tun mit uns, Herr. Wir loben dich dafür, Herr. Amen, Herr Geschwister. Ja, ich muss euch bekennen, ich habe in der Konferenz eine ganz neue Wertschätzung, eine neue Sicht bekommen für das, was Gott baut. Und ich sag's nochmal hier an dieser Stelle, für die es hören wollen und auch für die es nicht hören wollen. Das, was Gott hier baut, kann kein Mensch bauen. Das kann nur Gott selber bauen. Und davon spricht auch das Wort, dass Gott sein Heiligtum baut, nicht ein Mensch. Das ist einfach zu wunderbar, wenn wir das sehen. Und der Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, er baut sich ein Heiligtum. Er möchte unter seinem Volk wohnen. Dieser Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und das Schönste dabei ist, Geschwister, es passiert vor unserem Angesicht. Habt ihr das gesehen in der Konferenz? Ah, ich habe das gesehen. Gott baut vor meinem Angesicht. Und was ist das Beste daran? Was ist das Beste? Ich bin auserwählt, mitzubauen. Wir sind alle auserwählt, mitzubauen. Gott richtet sein Werk auf dieser Erde vor deinem Angesicht und du bist auserwählt, mitzubauen. Das ist wunderbar. Und wir können sicher sein, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird. Wenn du nur den alten Bund anguckst, guck dir mal das Volk Israel an. Den Weg des Volkes Israel. Welche Verheißungen Gott alle schon erfüllt hat. Allein äußerlich kannst du das sehen, dass Gott lebendig ist und wirkt und er zu seinem Ziel kommt. Also wir können voller Vertrauen sein, dass Gott sein Ziel erreichen wird. Amen. Das ist wunderbar. Ja, und mir ist ein Vers nochmal aufgefallen, da war ich wirklich erstaunt, als ich gelesen habe, wo zum ersten Mal Gott von seinem Vorsatz redet. Kannst du dir das, was denkst du? Lass uns mal gemeinsam, oder ich lese euch mal 2. Mose 15 vor. Das war kurz nach dem Auszug aus Ägypten, was Gott dort sagt, durch Mose in dem Lied, in dem Dankeslied, was Mose gedichtet hat. Das Volk gesungen hat, als Dank für die Errettung durch den Durchzug durchs Rote Meer. Da sagt er hier, 2. Mose 15, Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Das ist nicht erstaunlich? Das sagt er nach dem Auszug, Mose, das Volk singt davon. Ja, sie sind gerade entronnen den Ägyptern. Und dann redet er hier davon, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die haben noch gar keinen Berg gesehen. Die wussten überhaupt nicht, worum es geht. Aber sie haben es gesungen. An die Stätte, Herr, die du zu deiner Wohnung gemacht hast, da war noch gar keine Rede davon, wo Gott wohnen wollte. Überhaupt nicht. Er hat gesagt, ich bringe euch in ein Land. Ja. Und das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Ich finde diesen Vers so wunderbar, weil er zeigt uns auch heute viele geistliche Prinzipien, die wichtig sind. Die sehr, sehr wichtig sind für den Aufbau. Und wir müssen noch sehen, vom Auszug aus Ägypten bis zum ersten Tempel von Salomo waren es 600 Jahre circa. 600 Jahre. Aber dieser Auszug aus Ägypten, der hatte schon dieses Ziel, diese Ausrichtung. Du wirst sie bringen zu deinem heiligen Berg, du wirst sie pflanzen. Kannst du das sehen? Ja, Gott hat einen Herzenswunsch schon sehr früh kundgetan, seinen auserwählten Volk. Herr Jesus Christus. Ja. Und seit dem Jahr 70 nach Christus warten die Israeliten oder das Volk heute noch auf den dritten Tempel. Es gab den ersten Tempel, es gab den zweiten Tempel, über den wir viel Gemeinschaft hatten mit Esra. Dann gab es noch einen zweiten Tempel B, sagen wir mal, einen von Herodes ausgebauten Tempel, einen wunderbaren, herrlichen Tempel. Das ist der Tempel, der zur Zeit Jesu sichtbar war. Und wir wissen alle, dass dieser Tempel zerstört wurde, 70 nach Christus. Und seit dieser Zeit warten sie erneut auf den dritten Tempel. Okay. Und der Herr hat nämlich gesagt in Joel, dass er zurückkommt zum Berg Zion, hat er zu ihnen gesagt. Und dort wohnen will, hat er gesagt. Ja. Aber wir müssen sehen, Geschwister, und das ist mein Anliegen heute, es ist was ganz Entscheidendes in der Zwischenzeit passiert. Gott hat seinen Vorsatz schon in 2. Mose gezeigt. Und lass uns das nochmal anschauen. Er sagt, du wirst sie bringen. Du bist dahin. Du wirst sie bringen. Denke nicht, kann ich sagen, dass du den Weg des Herrn kennst. Du wirst sie bringen, sagt er. Wer hat dich zur Gemeinde gebracht? Nicht ein Bruder XY oder eine Schwester ABC, sondern der Herr hat dich zur Gemeinde gebracht. Du wirst sie bringen, sagt er da schon in 2. Mose. Glaube nicht, dass irgendeine andere Hand im Spiel war, außer die von Gott selbst, der dich gebracht hat in sein Haus. Und das bestätigt auch Paulus in Römer sehr, sehr stark. Und das müssen wir in unserem Herzen haben. Da sagt er in Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Ja, du brauchst für den Bau die Erlösung. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier sagt es ganz klar, Gott, du hast sie gebracht. Es ist sein Werk, Geschwister, dass ihr heute hier sitzt. Keines Menschenwerk. Somit beginnt der Bau, das Sammeln des Volkes. Gott sammelt sein Volk. Auch heute sammelt er sein Volk. Auch jetzt sammelt er sein Volk. Siehst du das? Kein Mensch kann das tun. Gott allein ist die Ehre in seinem Haus. Aber es geht weiter in diesem Vers. Da sagt er dann, ich finde das wunderbar, er pflanzt uns. Er pflanzt uns. Damals in Jerusalem war damit gemeint, sie sollten Häuser bauen in Jerusalem. Sie sollten ansässig werden in Jerusalem. Sie sollten die Stadt bauen. Das ist dieses Pflanzen. Das war ihr Grund. Dort sollten sie ansässig sein. Dort sollten sie wohnen. Aber heute, Geschwister, sehen wir, dieses Pflanzen ist so wunderbar. Das Werk Gottes ist auf Versorgung angelegt. Es ist auf Wachstum angelegt. Du brauchst, wenn du in seinem Haus bist, Nahrung und Speise. Und du brauchst Wurzeln, denn du sollst nicht mehr hinausgehen. Kolosser 2, Vers 7 sagt ganz deutlich, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Ja, der das Wachstum gibt, dem gebührt die Ehre. Dem gebührt auch die Danksagung in seinem Haus. Überreich versorgt er dich. Kannst du dir diese Weisheit Gottes vorstellen? Er bringt dich in sein Haus und dann pflanzt er dich dort. Es geht nicht um weniger, als dass er dich pflanzt. Und ich sage dir, Geschwister, Gott täuscht sich nicht. Wenn du nicht mehr in seinem Haus bist, liegt es an dir. Es liegt nicht an Gott. Gott pflanzt dich. Er hat dich berufen, um dich einzupflanzen, um dich zu versorgen mit seinem göttlichen Leben. Um dich festzumachen, dass kein Wind dich herausreißt. Das ist sein Plan. Und Gott täuscht sich nicht, Geschwister. Wunderbar. Und dann geht's weiter in diesem Vers. Wo pflanzt er uns denn? Auf dem Berg seines Erbteils, sagt er hier. Auf dem Berg seines Erbteils. In der Höhe, in seinem Eigentum. Ja. Dieser Platz, wo der Tempel stand, das ist ein Platz, den Gott erworben hat. David hat ihn rechtmäßig erworben, gekauft von Ornan. Die Geschichte kennt ihr. Es ist Gottes Platz, es ist sein Platz. Sein König hat ihn erworben. Und er ist weit sichtbar. Er ist weit sichtbar, dieser Platz. Und Matthäus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Also diese Berufung und dieses Pflanzen, das hat eine sichtbare Auswirkung für Gott. Das ist ein Zeugnis für Gott heute. Heute hat Gott ein Zeugnis auf einem heiligen Berge. Siehst du das? Dass die Gemeinde auf dem Berge ist? Manchmal denkst du, oh, ich bin im Tal. Mir geht's schlecht. Der Gemeinde geht's schlecht. Aber es ist das Licht, was leuchtet heute. Es kann nicht verborgen sein. Leuchtet es aus dir heraus? Der Herr, der in dir wohnt, leuchtet er heraus aus dir? Leuchtet er aus den Geschwistern heraus? Sein Lob in seinem Haus. Herr Jesus Christus. Ja. Und dann sagt er noch weiter, in der Stätte seiner Wohnung. In der Stätte seiner Wohnung. Dem Heiligtum. Dort begehrt er es zu wohnen. Ja. Und hier, auch hier, hat der Neue Bund eine Entsprechung. Oder er sagt, in 2. Korinther 6, Vers 16b sagt er, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich will unter ihnen wohnen. Schon kurz nach dem Auszug sagte Gott, ich will unter ihnen wohnen. Oh Herr. Und jetzt, Geschwister, kommt das Entscheidendste, was uns die Bibel zeigt. Jetzt kommt das Entscheidendste. Und da sehen wir wirklich später, was Gott tun musste. Hier steht dann am Ende dieses Verses, es geht hier um das Heiligtum, das seine Hände bereitet haben. Seine Hände bereitet. Herr Jesus Christus. Ja. In Sacharja 4, Vers 6 sagt er, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Ja. Oder im Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Das ist das Entscheidende, Geschwister. Das Heiligtum, von dem Gott spricht, wo er wohnen möchte, das baut Gott selbst. Denke nicht, dass du irgendwas bauen könntest, wo Gott Gefallen dran hätte oder sogar Wohnung machen würde. Nein. Es gibt im Alten Bund zwar diese Bilder von dem Tempel, vom Wohnort Gottes, aber das ist nicht das, was Gott in seinem Herz ersehnt. Wir sehen das noch. Dass du selber bereitet hast. Das ist das, was Gott heute tut. Er bereitet seine Wohnung. Und du bist dabei. Schätzt du das? Hanna. Marisa. Du bist dabei. Lob den Herrn. Und was zeigt uns das? Die Errettung ist nicht ein Zufall, die mit der Barmherzigkeit aufhört, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Sondern du bist Teil eines ewigen, unveränderlichen und unauslöschlichen Plan Gottes. Gott will bei seinem Volk wohnen. Welchen Anteil hat unser menschliches Können und unser Wissen, unser Verständnis an diesem Werk? Wir haben es eben gelesen. Er ruft dich, er pflanzt dich, er versorgt dich, er hat die Städte erwählt. Es ist sein Eigentum. Er baut das Heiligtum. Du hast keinen Anteil. Bis auf einen ganz entscheidenden, den wir noch sehen werden. Lob den Herrn. Aber es geht nicht um deine Macht, es geht nicht um dein Heer, es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um deinen klugen Verstand, sondern es geht um den Geist, mit dem Gott heute baut. Amen. Und der Herr sagt zu Petrus, ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, was sagt er, werde ich meine Gemeinde bauen. Werde ich meine Gemeinde bauen. Wir lesen den Vers immer auf diesem Fels, Christus, ja, da wird die Gemeinde gebaut. Aber das Wort ich ist das Entscheidende. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht du, ich werde bauen. Lass mich mal bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Aber Petrus musste das auch erst lernen, dass der Herr baut. Er hatte gute Vorschläge. Und mir hat es sehr gefallen, das Zeugnis noch von Andreas heute Morgen. Ja, für Gottes Bau braucht es ein williges Herz. Das ist ganz wichtig. Aber es braucht eine Leitung vom Geist gleichermaßen. Petrus hatte immer ein williges Herz, oder? Er war immer schnell dabei. Oh, Herr Jesus. Und wenn du deine Willigkeit auch noch stützt auf den vermeintlichen Willen Gottes, das widerfahre dir bloß nicht. Gott möge das verhüten. Dann hast du den perfekten Sauerteig. Deine guten Vorschläge gestützt auf Gottes vermeintlichen Willen. Das nennt man Sauerteig. Und wenn du dich nicht auf Gott berufst, ist es immer noch deine eigene Kraft. Und was dann passiert ist, wisst ihr, wie scharf der Herr Petrus maßregeln musste. Wie scharf, ungewöhnlich scharf, denken wir. Das geht nicht beim Aufbau des Hauses. Rede nicht vom Willen Gottes, wenn es deine eigene Idee ist. Hüte dich davor, Gott als den Grund anzuführen, wie gut du Bescheid weißt. Sei sehr vorsichtig, sonst wird dich Gott sehr scharf maßregeln. So kann das Haus nicht gebaut werden. Amen. Ja. Christus aber als der Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten. Christus als der Sohn über sein Haus, seht ihr es? Sein Haus. Ich baue die Gemeinde, sagt der Herr. Amen. Das Haus Gottes, Geschwister, ist wirklich was ganz Besonderes. Ich kann es gar nicht beschreiben, glaube ich. Ich bin zu klein, zu unfähig, das Haus Gottes zu beschreiben. Ich kann dir nur sagen, was in meinem Herzen ist. Das ist was Besonderes. Wir müssen das sehen. Wir brauchen wirklich die Offenbarung vom Vater. Dieses Gebet brauchen wir. Herr, zeige mir, wie du dein Haus heute baust. Und was ich erstaunlich finde, ist in Hebräer 11, Vers 10, wir haben es gelesen, da geht es um Abraham. Er wohnte als Gast im Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Fundamente, andere Übersetzungen sagen auch feste Grundlagen, hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist nicht wunderbar? Also, ich frage mich immer, was Abraham eigentlich geleitet hat. Ja, ihm ging es gut. Er ist dem Ruf Gottes gefolgt, ist ausgezogen. Aber sein Verlangen war nicht, jetzt nach der langen Reise, ich baue jetzt gleich mal wieder ein Haus. Ich muss jetzt mal sesshaft werden wieder. Das mit den Zelten ist eigentlich nicht so meine Sache. Das ist nicht sein Ursprung. Nein, hier steht, er wartete auf die Stadt, welche die Fundamente, die feste Grundlage hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also, du kannst auch sagen, Abraham ist nicht, versteht nicht falsch, er ist nicht zur Ruhe gekommen von seinem Durchzug, von seiner Wanderung, solange er nicht diese Wohnstätte Gottes gesehen hat. Er konnte nicht. Das ist so unsere Haltung. Solange der Herr nicht eine Wohnung hat, wo er seine Ruhe findet, kann ich auch nicht in Ruhe sein. Seht ihr diesen Zusammenhang? Er wird später noch deutlicher. Und es gibt auch, wir haben in Esther gesehen, die Weggeführten aus Babylon. Wir haben uns gefragt auch, zusammen mit den Kindern, warum sind sie denn aufgebrochen aus Babylon? Warum sind sie eigentlich aufgebrochen? Was war eigentlich wirklich der Grund, warum sie aufgebrochen sind? Denn eigentlich sagt die Schrift ja, es ging ihnen gar nicht so schlecht in Babylon, oder? Es war nicht die Rede von, sie haben Mangel gehabt, sie hatten eigentlich alles, sie haben sogar Gärten gehabt, Weinberge, ja. Warum sind sie aufgebrochen? Warum waren sie nicht in ihrer Ruhe? Ja, der Herr hat Zion erwählt. Ist sein Erbteil. Aber es ist auch ihr Erbteil, Geschwister. Der Herr hat ihnen das Land gegeben. Wie kannst du dein Erbteil verlassen und in Ruhe sein? Gott hat dir das gegeben. Und selbst wenn du in Babylon bist und es geht dir gut, dein Erbteil ist woanders. Da bist du nicht in Ruhe, oder? Und vor allen Dingen kannst du nicht in Ruhe sein, weil sie haben eine Erfahrung gehabt, als Salomo zu Jerusalem regiert hat, als David und Salomo zu Jerusalem waren, gab es, sagte er, eine Zeit 40 Jahre Frieden und Sicherheit. Man kann auch sagen Ruhe. Die Bibel spricht auch von Ruhe. Gott wohnt in Jerusalem mit seinem Volk Frieden und Sicherheit und Ruhe. Er ist zu seiner Ruhe gekommen. Herr Jesus. Sie haben sich gesehnt nach dem Ort, wo Gott wohnt, wo Gott wohnen will. Ihrem Erbteil, das, was ihnen schon in Mose verhießen war, wovon sie gesungen haben. Da kannst du die Gott, den Gottes Geist erweckt hat, heißt es. Ja, ein williges Herz. Es war da. Und der Geist, der sie geleitet hat. Und sie haben sich aufgemacht. Und wir wissen, es sind später auch andere nachgefolgt. Also, du kannst sicher sein, wenn du dich aufmachst, andere folgen dir. Verachte nicht den kleinen Anfang, sagt die Schrift. Ja, denke, wer bin ich schon, wenn ich für den Herrn stehe? Wenn ich für Jerusalem zeuge? Verachte nicht deinen kleinen Anfang. Vielleicht kommen einige dir nach. Herr Jesus. Ja. Und zu dieser Zeit, wenn wir jetzt den Sprung machen, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, der Tempel zu dieser Zeit wurde ausgebaut, nochmal von Herodes, ca. 23 vor Christus hat er begonnen damit. Und es heißt dort, dass dieses Bauwerk mit zu den prächtigsten Bauwerken gehört hat, die die damalige Welt kannte. Es war viel verziert mit Gold an diesem Tempel. Und es heißt, dass man von Weitem, wenn die Sonne geschienen hat, den Lichtglanz dieses Tempels gesehen hat. Und die Jünger sagen auch mal zum Herrn, schau mal diese Steine. Oder? Also von außen betrachtet, wunderbar, Gott scheint am Ziel zu sein. Einen solchen herrlichen Tempel hat es vorher noch nicht gegeben. Durch ein Zeugnis, was du von Weitem schon siehst, was schon leuchtet, den Besuchern von Jerusalem entgegengeleuchtet hat, sie geblendet hat, Gottes Herrlichkeit wohnt dort. Ist doch eigentlich wunderbar, oder? Das ist doch der Höhepunkt. Das hat doch Gott gesagt, oder? Ja. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, sagt er in 5. Mose. Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Markus 7, Vers 6. Gott war mitnichten zufrieden. Mit diesem Werk, was so wunderbar schien, es hat ihn sogar verabscheut. Und wir wissen auch, der Herr musste den Tempel reinigen, voller Unrat, voller Götzendienst, voller Welt, äußerlich wunderbar, anziehend, herrlich, aber innerlich verkommen. Der priesterliche Dienst am Boden für Gott. Und was war der Grund? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Herr Jesus. Habt ihr was bemerkt bis hierhin, bis zu dieser Geschichte? Das ganze Werk Gottes war bis hierhin eigentlich aufgebaut auf auserwählten Menschen. Abraham, Mose, David, Salomo, Propheten, die als Hüter über das Gesetz und über die Verheißungen Gottes Werk vorangebracht haben. Aber als die Zeit vollendet war, sandte Gott seinen Sohn. Ja. Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Brecht diesen Tempel ab. Was eine Zäsur. Jemand steht auf, ja, und sagt vor allen Leuten, brecht diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen aufrichten. Ja, darum spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich sein. Amen. Wunderbar. Es gab eine Zäsur. Herr Jesus. Vom irdischen Heiligtum zum himmlischen Heiligtum. Wir haben es auch gelesen in Hebräer 9,24. Ja, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Galater 4,4-5, unter dem Gesetz, damit er die unter dem Gesetz loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil wir nun Söhne sind, jetzt kommt's. Wie geht der Vers weiter? Wisst ihr das? Weil wir nun Söhne sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen ausgesandt. In unsere Herzen ausgesandt. Ihr Herz ist ferne von mir. Ihr lobt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist ferne von mir. Aber durch Jesus Christus hat Gott sich einen Zugang verschafft in unser Herz. Und gleichzeitig hat er uns einen Zugang verschafft zum Thron Gottes. Kannst du das sehen? Dein Herz war ferne. Du konntest nichts für Gott tun. Du konntest mit den Lippen loben. Du konntest herrliche Bauwerke machen, die schön anzusehen sind. Aber wenn der lebendige Gott nicht in deinem Herzen wohnt, hast du keinen Anteil. Wir können jetzt, Geschwister, das sehen wir in Hebräer sehr deutlich, wir können zu Gott vorwärts kommen. Und Gott kann auf diese Weise jetzt endlich seinen Herzenswunsch vollenden. Er kommt mit der Gemeinde zum Ziel. Die er berufen hat, wir haben es gesehen, er führt sie heraus. Er pflanzt sie. Er setzt sie in sein Erbteil. Er hat einen Zugang in dein Herz erworben. Und dieser Eckstein, den er gelegt hat, das war der Beginn dieses geistlichen Hauses. Und es war ein Anstoß natürlich, weil wenn ein Eckstein liegt bei einem Bau, dann treten verschiedene Dinge ein. Ein Eckstein. Diejenigen, die nicht gebaut haben, die müssen sagen, oh, Gott hat sich festgelegt. Jetzt liegt der Eckstein. Was ist jetzt? Da liegt ein Eckstein. Gott hat einen Eckstein gelegt. In Jerusalem. Jetzt muss ich Farbe bekennen. Oder? Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer das, was gelegt ist, heißt es. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Alle Schriftgelehrten. Jetzt liegt der Eckstein. Was mache ich jetzt? Es ist ein Stein des Anstoßes. Jetzt musst du dich plötzlich ausrichten. In einer Linie mit Christus. Nicht mehr deine eigene Linie. Und jetzt musst du dich versöhnen. Jude und Grieche. Eckstein. 2 Richtungen, die völlig verschieden sind. Sie kommen jetzt zusammen im Eckstein. Die Juden mit den Griechen. Unmöglich. Der lebendige Gott mit den Götzen. Unvorstellbar. Aber es gibt einen Eckstein. Hast du sehen? Die Richtung und die Richtung. Plötzlich zusammengefügt. Wunderbar. Sogar Mann und Frau. Ich mache jetzt einen Sprung. Sogar Mann und Frau sind Geschöpfe Gottes, aber sehr unterschiedlich, oder? Sehr unterschiedlich. Rein äußerlich schon sehr unterschiedlich. Und wenn du erst ins Herz schaust, was für Unterschiede. Aber es gibt einen Eckstein. Oh, der alles Trennende niederreißt. Alle Unterschiede beseitigen kann. Auch in deiner Ehe. Hast du mal Jesus Christus als den Eckstein genossen? Dachte ich. Der Herr hat uns eins gemacht. Amen. Wir sind so unterschiedlich. Kann sein. Aber der Herr hat uns eins gemacht. Und eins wisse noch dazu. Das ist nicht nur ein Moment, wo du sagst, ja, ich möchte dich heiraten. Sondern dann beginnt das Werk. Erst. Dann beginnt diese Arbeit des Ecksteins erst. Er wandelt euch um. Er macht euch völlig eins. Lobt den Herrn. Ja, ein anderes Fundament kann niemand legen. Die Zeit ist knapp. Und der Hebräerbriefschreiber hat auch gesagt, hat das auch gesehen. Ich finde das so wunderbar. Kurz bevor der Tempel zerstört wurde, 70 wurde er zerstört, und der Brief ist wahrscheinlich datiert kurz davor, sagt er hier, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Ist das nicht wunderbar, Geschwister? Die zukünftige suchen wir. Die himmlische suchen wir, nicht die irdische. Ein paar Jahre später war es vorbei mit der Herrlichkeit dieses Tempels. Aber der Eckstein war schon gelegt. Und dieser Hebräerbriefschreiber hatte den Geschmack gesehen. Oh, wunderbar. Das himmlische Jerusalem. Ja. Und Geschwister, wenn Gott baut, er hat diesen Eckstein gelegt. Ich habe den Eindruck bekommen, das geht nur mit lebendigen Steinen. Gott ist der Einzige in diesem Universum, der mit lebendigen Steinen bauen kann. Ein lebendiger Stein ist ja ein Widerspruch in sich, ja? Aber es ist ein wunderbares Bild. Es braucht ein Leben, es braucht sein eigenes Leben, damit dieser Bau gelingen kann, dass du Versorgung empfangen kannst, dass dein Herz festgemacht wird. Du bist ein Stein. Dein Herz muss festgemacht werden durch die Gnade. Dafür musst du lebendig sein. Verstehst du das? Menschen, Geschwister, Menschen können mit toten Steinen bauen. Der Herr sagt einmal zu seinen Jüngern, lass die Toten ihre Toten begraben. Mit toten Steinen kannst du schöne Sachen bauen. Aber versuch mal mit lebendigen Steinen zu bauen. Du wirst schnell erkennen, das Werk kann nur Gott. Denn Menschen sind diese Steine viel zu lebendig. Die machen ja, was sie wollen. Was soll ich da machen? Ich bin überfordert. Gott ist nicht überfordert. Gott braucht lebendige Steine für ein lebendiges Haus, für ein geistliches Haus. Herr Jesus. Und deswegen, Geschwister, in der Gemeinde, sei lebendig. Aber mach nicht, was du willst. Ich habe eine kurze Geschichte von meiner Arbeit für euch. Ganz kleines Beispiel nur. Dort gibt es sogenannte Besprechungsräume mit Medientechnik drin. Da kann man dann theoretisch reingehen, eine Besprechung halten, seinen Laptop anschließen und hat einen Beamer an der Wand und dann kann man da präsentieren, theoretisch. Aber was passiert? Regelmäßig trifft sich zu einer Besprechung, du willst was vorwärts bringen. Und als erstes geht die Medientechnik nicht. Warum geht sie nicht? Jedes Mal, wenn du reinkommst, hat jemand den Stecker rausgezogen, woanders reingesteckt. Weil er vielleicht das richtige Kabel nicht dabei hatte. Oder weil er geglaubt hat, das gehört eigentlich so rum. Das wäre doch viel praktischer, wenn ich hier drücke und dann kommt es da. Jedes Mal. Aber deswegen bist du nicht zur Besprechung gekommen, dass du erstmal die Medientechnik richtest. Dass du erstmal guckst, wo gehören die Stecker eigentlich alle rein. Ist die Hälfte der Besprechung schon rum, bis das Bild an der Wand ist. Oder? Fass das Werk Gottes nicht an. Gott hat das Bild. Ja. Wenn alle das lassen würden, wie es gedacht ist, vom Planer, dann wird es funktionieren. Du musst nur den richtigen Knopf drücken auf deinem Computer. Dann lass die Stecker, wo sie sind. Und das Beste, wenn die Besprechung vorbei ist, dann gehst du raus und lässt alles, wie es ist. Du lässt ein Chaos. Ja, wird schon... Ja. Und der Nächste, der kommt, findet das Chaos, muss erstmal alles wieder ordnen. Geschwister, so soll es nicht sein in der Gemeinde. Das ist ein kleines Beispiel nur, aber ich habe kein besseres gefunden. Lass die Finger von Gottes Werk. Ich will meine Gemeinde bauen. Amen. Herr Jesus. Oh. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt, den ich noch kurz erwähnen möchte, wenn ihr die Zeit noch habt. Weil der alte Bund uns diese Bilder gegeben hat. Ich finde das so kostbar. Zu Zeiten der Stiftshütte hat sich Gott auch als der Lebendige erwiesen. Wisst ihr, wie er sich erwiesen hat als der Lebendige? Er ist präsent gewesen durch die Wolken und durch die Feuersäule. Kennt ihr das? Und wenn du eine Wolke anschaust und ein Feuer anschaust, was sind die Eigenschaften von Wolken und Feuer? Sie bewegen sich. Es ist was Lebendiges. Schon zu dieser Zeit hat Gott sich als der Lebendige erwiesen, hat ihnen den Weg geleitet, den sie gehen sollten. Am Tag mit der Wolkensäule und in der Nacht, wenn du nicht so richtig siehst, mit der Feuersäule. Ich frage euch mal, habt ihr mal so eine Feuersäule in der Gemeinde gesehen? Habt ihr mal den Christus gesehen? Wie er spricht, wie er erscheint in der Gemeinde, wie er auch einmal ein Wort sagt zur Ausrichtung, dass der Weg gerade bleibt. So eine Wolkensäule, so eine lebendige Erscheinung Gottes. Habt ihr das in der Gemeinde gesehen? Ich wünsche mir, Geschwister, dass wir das alles sehen, dass Gott in seiner Gemeinde sichtbar ist. Er leitet uns den Weg, den wir gehen sollen. Ja. Und das Sprechen, das muss nicht von einem spezifischen Bruder kommen. Es kommt aus der Wolkensäule oder aus der Feuersäule. Es ist Christus, der in den Geschwistern spricht, der sich zum Ausdruck bringt. Hast du das geschätzt? Ich habe das so geschätzt, als die Konferenz war, diese Fülle zu sehen, diese Ausrichtung zu sehen. Herr Jesus. Und wenn ein Erdbeben kommt, was ist dann? Bricht alles zusammen. Oder? Was ist ein Erdbeben? Ein Erdbeben hat ein Kennzeichen. Es gibt verschiedene Arten von Erdbeben, aber ich will jetzt keinen seismologischen Vortrag halten. Aber ein Erdbeben erschüttert die Grundfeste eines Hauses. Ja, das ist ein Erdbeben. Erschüttert die Grundfeste eines Hauses. Und wie ist ein Haus widerstandsfähig gegen ein Erdbeben? Was brauchst du? Wie kannst du Erdbeben sicher bauen? Also, wir können sicher sein. Gott baut Erdbeben sicher. Gott baut Erdbeben sicher. Wer sich ein bisschen mit dem Tempelbau beschäftigt hat, der findet darin ein paar lustige Stellen. Da kannst du sehen, Gottes Weisheit ist so wunderbar. Dieser Tempel hatte tatsächlich Vorrichtungen, die ihn gegen Erdbeben resistent gemacht haben. Aber was heißt das heute für die Gemeinde? Erdbebensicher. Du brauchst Strukturen, Geschwister, die ein Erdbeben aushalten. Du brauchst auch Geschwister, die einen Stoß aushalten, die eine Erschütterung aushalten, die nicht gleich weglaufen, wenn es mal ein bisschen rüttelt am Haus, die festgemacht sind in der Gnade. Das sind nicht Geschwister, die dir sagen, so, lass das bitte. Die meine ich nicht. Ich meine, das sind Geschwister, die in der Gnade geübt sind. Die auch eine Beleidigung aushalten. Einen Stoß wegstecken können, um des Hauses des Herrn willen. Solche Geschwister brauchen wir. Bist du so jemand? Oder bist du jemand, der, wenn eine Beleidigung kommt, oder wenn jemand richtig rüttelt am Haus, sagt, ah, das wird mir hier alles zu wackelig, zu unsicher. Ich gehe weg. Ja. Herr Jesus. Schätzt du die Geschwister mit langer Erfahrung im Gemeindeleben? Ich rede hier bewusst nicht von Ältesten. Ich rede von Geschwistern mit langer Erfahrung im Gemeindeleben. Das sind die, die das Haus erdbebensicher machen. Schätzt du die Ehepaare im Haus Gottes? Das sind die Geschwister, die die Mauer armieren. Da sind schon zwei Steine zu einem geworden. Da kann kein Riss durchgehen. Geschwister, wir können sicher sein, Gott in seiner Weisheit baut sein Haus. Er erschüttert alles, aber was zum Schluss übrig bleibt, sagt Hebräer, das ist das, was nicht erschüttert werden kann. Lobt den Herrn dafür. Herr Jesus. Lass uns einen Vers zum Schluss lesen gemeinsam. Hebräer 9, Vers 11. Amen. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber der erschienen ist als hoher Priester der kommenden Güter, ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht. Herr Jesus. In diesem Werk stehen wir. Im Werk Gottes, was nicht mit Händen gemacht ist. Nicht mit deinen Händen. Fass das Werk Gottes nicht an. Sondern schau auf Christus, der als hoher Priester gekommen ist. Ja, und uns leitet und führt. Lob den Herrn. Thank you.